Dann sind wir da durch dieses Gefängnis gelaufen. Es war krass. In den Zellen waren halt noch die Kleidung von den Gefangenen. Es waren noch die Tomaten, die bei der letzten Lebensmittelzuteilung irgendwie verteilt wurden. Es roch. Also es war ein Gestank, muss man sagen. Die Menschen hatten ja keine Möglichkeit, sich irgendwie zu waschen. Das sind unvorstellbare Zustände, die man erahnen kann.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Syriens ungewisse Zukunft. Im Gespräch mit der Autorin Ronja Ottmann über Hoffnung und Sorge ein Jahr nach Assad. Hallo und willkommen hier bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herde-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr dabei seid. Als vor knapp einem Jahr das Regime von Bashar al-Assad in Syrien nach jahrzehntelanger Herrschaft und 14 Jahren Bürgerkrieg innerhalb weniger Wochen zusammenbrach, waren viele Menschen in aller Welt überrascht. In Syrien selbst dominierte in den ersten Tagen und Wochen hingegen die Freude über das Ende der Gewaltherrschaft, die jedoch rasch von der Sorge überlagert wurde, was die nächsten Jahre für das kriegsversehrte Land wohl mit sich bringen werden. Denn in Syrien ringen nach wie vor viele Akteure um politischen Einfluss und Macht und es leben zahlreiche religiöse und ethnische Minderheiten auf engem Raum zusammen. Und es wurde rasch deutlich, dass mit der Machtübernahme der islamistischen Rebellengruppe HTS um Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa kaum eine umfassende Demokratisierung verbunden ist. Gewalttaten gegenüber der alawitischen und der drusischen Minderheit sorgten für Entsetzen und auch der kurdisch geprägte Nordosten des Landes kommt nicht zur Ruhe. Mischt dort doch auch die benachbarte Türkei militärisch mit. Ja, und in Europa wiederum nehmen dessen ungeachtet Stimmen zu, die auf eine Rückkehr syrischer Geflüchteter in ihre Heimat drängen. Auch im Jahr 1 der neuen Zeitrechnung in Syrien ist die Zukunft dieses Staates im Nahen Osten deshalb keineswegs gewiss. Meine Kollegin Karin Wollschläger aus unserem Podcast-Team ist Co-Büroleiterin der katholischen Nachrichtenagentur KNA für Berlin und Ostdeutschland. Für einen Überblick über diese komplexe Situation in Syrien und einen Eindruck, wie sich die Situation vor Ort darstellt, hat Karin mit der Journalistin und Autorin Ronja Ottmann gesprochen. Im Dezember 2024 und im Frühjahr 2025 war Ronja Ottmann selbst in Syrien unterwegs. Eine Reise, die sie, wie ihr gleich selbst hören werdet, bis hin in ein verlassenes Foltergefängnis des Assad-Regimes führte und mit dem Leid konfrontierte, das der jahrelange Bürgerkrieg noch immer verursacht. Ronja Ottmann wurde 1993 als Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdisch-jesidischen Vaters in München geboren. Ihr Roman Die Sommer von 2020 spielt unter anderem im Norden Syriens. Und ihr Roman 74 setzt sich mit dem Genozid auseinander, der 2014 vom selbsternannten Islamischen Staat am Volk der Jesiden verübt wurde. Zuletzt erschien in diesem Jahr Ottmanns Reportage Rückkehr nach Syrien, eine Reise in ein ungewisses Land. Und bevor es jetzt sofort losgeht, noch ein Hinweis für euch zur Einordnung. Da die Lage im Nahen Osten sich ja oft und schnell ändert, das Gespräch haben die beiden am 14. Oktober geführt. Ronja Ottmann im Gespräch mit Karin Wollschläger. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Frau Ottmann, schön, dass Sie hier sind, um mit uns über Syrien zu sprechen. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Sie sind mit Ihrem Vater, der aus Syrien stammt, fast unmittelbar nach dem Sturz ins Land gereist. Über diese Reisen berichten Sie in Ihrem neuen Buch, über das wir gleich noch sprechen. Zuerst aber interessiert mich Ihre Einschätzung zu der ersten Parlamentswahl, die ja jetzt Anfang Oktober stattgefunden hat. Die Wahl war nicht unumstritten. Es durfte nur ein Bruchteil der Bevölkerung wählen, nur gut 6000 Wahlmänner und Frauen, die zuvor von der Regierung bestimmt worden waren. Wäre Syrien ein normales Land, würde man wohl kaum von einer Wahl sprechen. Aber nach 5 Jahrzehnten Assad-Diktatur sagen auch manche Stimmen, es sei zumindest ein kleiner Fortschritt, ein Schritt in die richtige Richtung. Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das nicht. Ich sehe das irgendwie eher so als Schauspiel, ehrlich gesagt. Wie wir ja auch früher schon unter Assad Wahlen hatten. Also es wurden ja immer so Wahlen durchgeführt. Manchmal gab es dann irgendwie mehr Stimmen für Assad als Bewohner in der Region. Also warum machen, also erstmal, warum macht ein Regime das? Ich glaube, das ist wie so ein Ritual. Also alle wissen, dass es Quatsch ist. Das ist manchmal nur, unter Assad gab es immer nur Ja, Assad Ja oder Nein zum Ankreuzen. Es gab auch sehr viele Witze, die kursierten über diese Wahlen. Aber trotzdem wurden diese Wahlen halt durchgeführt. Gibt es eine Machtgeste. Und jetzt wurden halt Wiederwahlen durchgeführt, jetzt unter diesem neuen Präsidenten oder selbsternannten Präsident, muss man eigentlich sagen. Er hat ein Drittel der Abgeordneten selbst ernannt, also das ist jetzt auch nicht besonders demokratisch. Und dann hat er ein Komitee ernannt, die wiederum in den Regionen so wie so Wahlmänner ernannten. So, also es ist nicht demokratisch. Ich denke, das hat die Funktion, das nach außen hin irgendwie zu legitimieren. Und nach innen kennt man ja so Schauspieler schon. Und man hat die Wahlen aber nicht in den kurdischen Gebieten durchgeführt und nicht in den von Drusen bewohnten Suweida. Genau. Und es gab auch noch eine Reihe von so einem Katalog, wer da nicht daran teilnehmen durfte, unter anderem Ausländer, Leute, die sowieso als ausländische Agenten gelten, und es gab dann auch noch irgendwie so den man den Vorwurf Separatismus machte. Also es war sehr eingeschränkt, ja.
Wann gilt man denn als ausländischer Agent in Syrien?
Ja, das ist irgendwie ganz häufig irgendwie schon. Früher gab es immer diesen Vorwurf. Auch Assad hat das seinen Gegnern gemacht. Also irgendwie kommt auch immer jetzt, also sieht man auch vielfach bei denen, die auch den Shara oder den Präsident Shara oder den Jolani, wie er sich früher nannte, kritisieren, kommt auch immer der Vergleich zum Assad-Regime, weil manches halt schon irgendwie ähnlich ist auch. Genau, dass man hat Leuten einfach politische Gegner, den Drusen, den wirft man vor, so Agenten von Israel zu sein, den Kurden hat man das auch gern vorgeworfen, dass sie ausländische Agenten waren, ja. Also einfach politischen Gegnern. Denn Assad hat es den ganzen protestierenden Demonstranten 2011 vorgeworfen, ja.
Wie blickte denn die Bevölkerung auf diese Abstimmung?
Ja, das ist schwer zu sagen, wie sie darauf blickte, weil man kann nicht wirklich, es gibt ja nicht irgendwie so Meinungsumfragen, und das Ding ist halt auch, also ich meine auch auf meinen beiden Reisen ist es halt, es ist ein Land, was 54 Jahre unter Assad-Diktatur war. Und ich meine, ich bin Tochter von einem, also mein Vater ist in Syrien aufgewachsen und geboren, hatte nie die syrische Staatsbürgerschaft, ist durch diese Schule gegangen in der Diktatur, und es ist ein gewisses, ich würde sagen, es ist eine Indoktrinierung. Also zum Beispiel im Schulsystem, man lernt nicht denken, sondern man lernt auswendig und wiederzugeben. So, es ist ein bisschen auch, die Schulen schauen aus wie kleine Kasernen, also mit so Stacheldraht, also wirklich, schon wirklich so aus, mit kleine Kasernen, mit so Stacheldraht drin. Die Schüler hatten diese Schuluniform. Es gab diesen Drill. Und wenn ein Land 54 Jahre in einer Diktatur ist, also davor 60 Jahre Baas-Partei, prägt das Generationen, und das prägt auch, ist ein Regime der Angst auch, was sich tief in die Leute eingegraben hat, in die Seelen, würde ich sagen. Und die Frage ist auch, wie offen sprechen sie und wie offen trauen die sich zu sprechen? Und also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die ich davon erzählen kann, ist, wir waren in einem Hotel in Damaskus und die wollten unsere Pässe haben. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, warum? Also die mussten jetzt kopiert werden, die Pässe. Und mein Vater so, für wen? Die ganzen politischen Geheimdienste sind ja jetzt Geschichte. Und dann sagten die halt an der Rezeption, ja, die sind jetzt weg, aber vielleicht kommen ja bald neue. Also so ein vorauseilenden Gehorsam. Und die Frage ist halt auch, selbst wenn man so Meinungsumfragen machen würde, dadurch, dass dieses Land so lange in einer Diktatur war, dass die Leute nicht frei sprechen konnten und auch nicht frei, also man hat es verinnerlicht, ist die Frage, wie will man diese Meinungsumfragen machen, so zum Beispiel, also selbst wenn. Und auch bei meinen, als wir unterwegs waren, natürlich in diesem Umbruch, hat man gemerkt, gab es so einen Moment, wo Menschen mehr sprechen konnten, aber gleichzeitig, dass sie wirklich offen gesprochen haben, ist manchmal auch erst passiert, dass zum Beispiel, dass sie gesagt haben, zum Beispiel, wenn sie es Aleviten waren, dass sie erst gesagt haben, dass sie Aleviten waren, nachdem sie wussten, okay, wir sind aus Deutschland und wir sind Jesiden aus Hasake. Damit haben sie sich getraut zu outen, zum Beispiel. Also es ist diese Angst, gleichzeitig vor den Islamisten oder vor Assad, das ist sehr verinnerlicht, ja.
In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich auch gelesen, dass in der Bevölkerung man eigentlich auch ganz andere Sorgen hat, außer dieser Wahl in Anführungszeichen. Es gibt immer noch kaum sauberes Trinkwasser, kaum Schulen. Wie müssen wir uns derzeit den Alltag der Menschen in Syrien überhaupt vorstellen?
Ja, das kommt total drauf an, wo die Menschen sind. Also man kann auch nicht mehr, finde ich, das ist auch etwas, was ich auf der Reise gemerkt habe, man kann nicht mehr von Syrien so als ein Land sprechen, weil es war jahrzehntelang unter zentralistischer Diktatur, aber durch den Krieg gab es verschiedene Regionen, die von verschiedenen Gruppen beherrscht wurden. Und teilweise war es auch kaum möglich, von A nach B zu reisen. Also weil alles voller Checkpoints war, selbst innerhalb der Assad-Gebiete sind die Leute nicht viel, also wenn sie nicht mussten, nicht viel unterwegs gewesen. Genau, und die Probleme in Syrien, also es gibt natürlich, vieles ist zerstört. Also es gibt in den Orten, wo bombardiert wurde, ich bin von Aleppo nach Homs und Hama gefahren. Und das waren vielleicht 100 Kilometer, wo fast kein Stein mehr auf dem anderen stand. Es gibt dann keine Infrastruktur, also es gibt kein Strom. Strom gibt es kaum. Es gibt Solarpanels, also viele, die es sich irgendwie leisten konnten, dann irgendwie so Solarpanels aus China. Die sieht man sehr, sehr häufig. Man sieht aber auch irgendwie Häuser, wo die eine Hälfte weggebombt wurde und die andere Hälfte noch Menschen leben. Also das sind so Zustände, die man sehen kann. Man sieht ganz schlimm, also Syrien war immer arm und es gab immer auch, als Kind dort meine Großeltern besucht habe ich Kinderarbeit gesehen. Aber das ist nochmal jetzt ein anderes Ausmaß. Also ich habe kleine Kinder, vielleicht im Grundschulalter gesehen, die am Straßenrand in Plastikflaschen Benzin verkauft haben. Im Winter und sehr dünn bekleidet. Es hat geregnet. Ich habe Kinder gesehen, auch kleine Kinder, die Panzer auseinandergenommen haben, weil sie die Einzelteile verkaufen. Ich habe Kinder gesehen, die in Cafés standen, anstatt zur Schule zu gehen. Genau, also das ist unfassbar. Es ist auch, selbst wenn die zur Schule gehen, das wurde auch viel erzählt, dass die Lehrer durch diese ganze Inflation und so weiter so schlecht bezahlt wurden. Also man lernt im Grunde auch nichts. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine ganze verlorene Generation eigentlich. Also das sind die Probleme. Die Probleme sind auch zum Beispiel noch Sprengfallen, die es in ganz Syrien gibt. Also sterben alle paar Tage Menschen. Oh Gott, ich habe die Zahlen jetzt nicht auswendig, aber allein nach dem Sturz von Assad innerhalb von wenigen Wochen waren das so 150 Leute. Das müsste ich nochmal nachschauen, wie viel genau das waren. Aber das sind sterben wirklich regelmäßig Leute an Sprengfallen. Und ja, vieles ist vermint und gleichzeitig ist natürlich auch der Krieg auch nicht vorbei. Also die Konflikte gehen weiter.
Für uns ist es mitunter etwas schwierig, den Überblick in Syrien zu behalten mit all den verschiedenen Volksgruppen, Religionen, die sich zum Teil auch gegenseitig bekämpfen. Sunniten gegen Alawiten, Drusen gegen Beduinen, dann gibt's noch die Kurden, dann mischt der IS irgendwie noch mit. Können Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einen groben Überblick über die Landkarte geben, damit wir vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, warum es so kompliziert ist?
Ja, also Syrien, das ist ein multiethnisches, multireligiöses Land. Es gibt verschiedenste Gruppen, also es gibt eine große christliche, wo man auch noch nicht genau weiß, wie viele mittlerweile noch in Syrien sind. Eine große, es hieß bis zu 10% Christen, aber so genau weiß man es nicht. Eine große christliche Bevölkerung, die verteilt sind. Also es gibt dann christliche Stadtteile, es gibt eine christliche Städte auch. Aber die haben jetzt nicht so ein durchgängiges Gebiet. Die sind eigentlich über das ganze Land verteilt. Dann gibt es die Drusen. Gibt es auch natürlich in Damaskus drusische Stadtteile. Aber es gibt Süden, Suweida. Die Stadt ist mehrheitlich von Drusen bewohnt. Das ist eine Religionsgemeinschaft. Dann gibt es die Alawiten. Die sind vor allem an der Küste. Und bei Hama auch gibt es auch Alawiten. Aber in diesem Küstenstreifen, das ist eine Religionsgemeinschaft, aus der auch der alte Diktator Assad stammte. Nicht, aber man muss dazu sagen, nicht alle Aleviten waren auf der Seite von Assad. Also es gibt auch Aleviten, die unter Assad im Gefängnis saßen und auch ermordet wurden. So, also das ist nicht so, dass alle Aleviten Assad-Anhänger waren, wie jetzt manchmal erzählt wird, aber das ist wirklich nicht so. Und dann gibt es noch Kurden. Da sagt man auch über 10% ungefähr, aber wie viele es genau sind, weiß man nicht. Es gibt Kurden vor allem im Nordosten. Es gibt auch in Aleppo zwei kurdische oder überwiegend kurdische Stadtteile. Es gibt auch assimilierte Kurden, also Kurden, die jetzt bei Hama zum Beispiel, die mal Kurden waren, aber Arabisch sprechen zum Beispiel heute. Genau, also es gibt diese kurdische Bevölkerung, die halt unter Assad auch sehr diskriminiert waren. Also ein Teil der Kurden wurde ausgebürgert. Also mein Vater ist deswegen die syrische Staatsbürger gewesen. Die durften ihre Sprache auch nicht offen sprechen. Im Fernsehen, wenn im Staatsfernsehen irgendwie irgendwo was gefilmt wurde in Afrin und da war irgendwie, waren da Kurdisch zu hören, durfte es nicht gesendet werden. Bis hin, dass es schon geleugnet wurde, dass es irgendwie Kurden in Syrien gibt und es wurde dann erzählt, die sind Ausländer oder illegal da. Es gab eine ganze auch antikurdischen Rassismus eigentlich, also dass man die mal so, man bezeichnet die abfällig als Schuhputzer zum Beispiel. Genau, also Kurden, Ismailiten gibt es auch noch. Ismailiten sind bei Salamieren auch eine Religionsgemeinschaft, aber die haben jetzt auch kein großes Gebiet. Genau, Sunniten, sunnitische Mehrheit, Mehrheitsgesellschaft, sunnitisch-arabisch. Genau, unter den Kurden sind die meisten Kurden-Sunniten. Viele sind aber auch säkular, also selbst unter den Sunniten. Und es gibt auch jesidische Kurden. Da weiß man auch nicht, wie viele noch da sind, genau. Es ist eine Minderheit, die auch unter Assad, also ihre Religion nicht offen frei leben durften, also Feste nicht offen feiern durften. Genau, und das ist diese Gemengelage. Man muss dazu sagen, dass es Unterstützer des Regimes in allen Bevölkerungsteilen gab. Also dass es kein alevitisches Regime war und dass es, sonst hätte dieses Regime sich auch nicht halten können. Genau, das sind erstmal die Bevölkerungsgruppen. Und dann gibt es noch die bei den Sunniten, es gibt halt die sind auch nicht alle Anhänger der islamistischen Gruppen. Es gab sehr viele islamistische Gruppen, die letzten Jahre entstanden sind. Also aus Al-Qaida wurde Al-Nusra, aus Al-Nusra HTS. Und das sind die, aus der heutige selbsternannte Präsident al-Shara war Anführer dieser Gruppen. Und es gibt auch noch IS, die sind immer noch aktiv, sind zwar militärisch größtenteils besiegt, also sie haben keinen Kalifat mehr, wie noch vor ein paar Jahren, aber sie haben einzelne Terrorzellen, die machen auch immer noch Anschläge. Genau, IS gibt es auch noch und dann gibt es noch von der Türkei unterstütztes Milizenbündnis SNA, die wiederum gegen die Kurden kämpfen. Genau, die Kurden haben ein eigenes Gebiet, diese autonome Selbstverwaltung, Nordostsyrien nennen die sich. Es sind aber dort nicht nur Kurden beteiligt, sondern auch Araber. Es gibt Einheiten, also es sind diese ganzen Einheiten, die auch sehr bekannt sind, weil sie gegen den IS gekämpft haben. Aber es gibt zum Beispiel auch christliche Einheiten dort. Also zum Beispiel, wenn Ostergottesdienst sind, dann teilweise sind es vor allem christliche, die sichern und so weiter. Genau, die Drusen haben auch eigene Einheiten. Und jetzt kann man vielleicht sagen, mittlerweile ist vor allem noch, also was nicht unter islamistischer Kontrolle ist, ist der kurdische Nordosten und das Suweida, das drusische Suweida.
Eine komplexe Lage, in der es auch immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen kommt. Was sagen Sie vor diesem Hintergrund zu den Plänen von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, möglichst rasch wieder nach Syrien abzuschieben? Also erstmal Straftäter, dann auch sogenannte Personen ohne Aufenthaltsrecht. Im Zuge des Assad-Sturzes waren ja die Asylverfahren in Deutschland für Syrer erst einmal ausgesetzt worden, um zu sehen, wie sich die Lage entwickelt. Nun sollen diese Verfahren wieder aufgenommen werden. Ist Syrien jetzt ein sicheres Herkunftsland, Frau Ortmann?
Ja, also sicher für wen ist eigentlich die Frage? Also seitdem deshalb gestürzt wurde, gab es jeden Tag Vorfälle. Also es wurden, das sind auch manchmal Sachen, die man nicht mitbekommt, wenn man jetzt nicht die Lage genau verfolgt. Das ist irgendein christlicher Goldschmied irgendwie in Homs erschossen und man weiß, es ist Christ zum Beispiel. Oder es gab einen, was man vielleicht hier mitbekommen hat, einen Anschlag in einer Kirche in Damaskus, in Douala vom IS. Es gab die Massaker dieser HTS und SNA-Kämpfer, die unter dem Befehl von Al-Shara stehen, unter dem Befehl von Damaskus an der Küste. Also da wurden in wenigen Stunden 1500 Aleviten ermordet. Und dann, das gab es nochmal in Suweida. Also sie sind auch nochmal in Suweida dann später eingefallen. Es gibt Menschen, die sich, die seitdem, also es gibt interne Flüchtlinge in Syrien. Also ich habe zum Beispiel einen Freund meines Onkels, der Alawite ist, dessen Bruder übrigens unter Assad im Gefängnis saß. Der ist in die kurdischen Gebiete geflohen. Also der war, es ist aus der Gegend von, also nicht ganz an der Küste, aber da in der Nähe von der Küste aus dem alawitischen Dorf. Und der ist in die kurdischen Gebiete geflohen, nachdem diese Massaker passiert sind zum Beispiel. Es gibt Aleviten, die in Libanon geflohen sind. Es gibt Aleviten, die ich auch in der autonomen Region Kurdistan getroffen habe, die gesagt haben, sie werden nicht mehr, also sie sind schon vor Assad geflohen und jetzt werden sie aber nicht zurückkehren, weil es ist nicht sicher dort. Ich kenne Aleviten, die versuchen, ihre Eltern gerade aus dem Land zu kriegen. Also es gibt eigentlich gerade auch Fluchtbewegungen, auch für Drusen. Also es ist sehr, sehr gefährlich. Also es gibt Drusen, die seitdem diese Massaker passiert sind, Suweida nicht verlassen haben, weil sie sich nicht trauen, über das von HTS kontrollierte Gebiet auszureisen zum Beispiel. Genau, also es ist, die Lage ist sehr, sehr für gewisse Gruppen sehr gefährlich, für Minderheiten. Sie ist auch für Frauen sehr schlimm, also für alevitische Frauen. Es gab und russische Frauen, die wurden, es gibt Berichte zum Beispiel von Reuters, über die, dass sie verschleppt wurden, dass sie mit so Dschihadisten wie so Zwangsverhalten wurden. Das wurde mir auch also von den Aleviten, mit denen ich Kontakt habe, auch bestätigt. Und dass die halt ihre, dass ihre Töchter, Schwestern, Frauen kaum mehr das Haus verlassen, dass Mädchen nicht mehr zur Schule gehen und in die Uni aus Angst. Genau, also deswegen ist gerade für diese Minderheitengruppen Syrien nicht sicher. Für die Mehrheit, wenn man sunnitisch ist und diesem Regime treu ergeben, diesem, ich sag Regime, kann man existieren. Aber wenn man zu so einer Minderheitengruppe kommt, das ist halt, gehört, ist es halt schwierig. Und es kommt auch drauf an, wo man ist. Also zum Beispiel im kurdischen Nordosten gab es jetzt auch wieder IS-Anschläge. Es gibt dieses riesige Gefangenenlager Al-Hol, wo diese ganzen IS-Familien noch drin sind. Und es gibt immer wieder so türkische Luftangriffe. Also das ist auch nicht. Es gibt Kämpfe zwischen SNA und diesen kurdischen SDF-Einheiten. Genau, das ist alles auch noch nicht so vorbei. Also sicher würde ich nicht sagen.
Kommen wir zu Ihrem neuen Buch, Frau Ottmann, Rückkehr nach Syrien. Mit dem Sturz des Assad-Regimes verbanden sich ja auch viele Hoffnungen. Doch für Minderheiten wie jetzt zum Beispiel Ihre jesidisch-kurdische Familie war die Hoffnung sofort mit Ängsten auch verbunden. Wie haben Sie das Land bei Ihren Besuchen im Dezember und dann nochmal im April erlebt?
Ja, also im Dezember auf jeden Fall eine große Erleichterung auch. Also es waren wirklich auch bei den Ismailiten, bei den Aleviten, bei den Drusen, bei den sunnitischen Arabern auch, bei den Kurden, also es ist bei allen, bei den Christen, überwiegend Erleichterung. Also froh, dass es endlich vorbei ist, weil das war einfach die Hölle für viele Menschen. Es war also gerade erstmal die ganzen Jahre der Diktatur und dann nochmal dieser brutale Krieg von Assad gegen die Bevölkerung und gleichzeitig aber auch diese islamistischen Gruppen und genau, und jetzt halt dann gleichzeitig diese Erleichterung, die aber gleichzeitig gemischt war mit so einer Angst auch bei manchen, aber auch teilweise auch bei sunnitischen Arabern. Also ich habe auch dort Menschen getroffen, die Angst hatten vor dem, was kommt und gesagt haben, ja, dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen 2011, dafür haben wir nicht unser Leben riskiert. Dafür haben wir nicht so viele Opfer gebracht. So.
Wovor genau haben die Menschen Angst gehabt?
Die haben davor Angst. Also unterschiedlich. Die Islamisten, die Minderheiten haben Angst, weil diese islamistischen Gruppen schon vorher Massaker an ihnen verübt haben. Also die kennen diese Gruppen. So, also es gab zum Beispiel auch HTS-Einheiten, Al-Nusra damals noch unter Jolani, die in jesidische Dörfer eingefallen sind und dort Jesiden umgebracht haben und die Häuser zerstört haben und so weiter. Und Menschen sind geflohen vor denen. Also das ist nicht das, und das gab es auch bei Drusen zum Beispiel. Also es gab es auch bei Christen so. Also die kennen ja diese Akteure. Das sind ja nicht irgendwelche Akteure, die vorher nicht da waren. Und deswegen, sie wissen, sie kennen die Ideologie, die kommen von Al-Qaida, die kennen die Brutalität, mit denen die agieren. Man kann auch auf Idlib schauen, wo der Jolani oder Sharra davor geherrscht hat. Das ist alles andere als demokratisch. Also politische Gegner verschwinden in Folterknästen dort zum Beispiel. Gibt es zahlreiche Berichte. Es ist... Ja, ich meine, das sind Islamisten. Das ist da, was erwartet man sich? Und ich glaube, die Leute wissen sehr, sehr genau, mit was sie da zu tun haben. Und davor haben sie Angst, dass sie an den Rand gedrängt werden, dass im schlimmsten Fall, dass das passiert, was an der Küste, an den Alawiten ja wirklich jetzt auch passiert ist und an den Drusen. Sie haben Angst, genau, dass ihre Töchter nicht sicher sind auf der Straße zum Beispiel. Oder die Frauen haben Angst, dass ihnen die Rechte genommen werden. Und das ist, man sieht immer wieder, dass es so Vorstöße gibt. Also es gibt dann halt diese Gewalteskalation oder wo halt Gewalt wirklich so ist, wo diese Massaker, also wo wirklich, wenn man sich genau in Detail schaut, wirklich von Ort zu Ort die Leute einfach exekutiert werden, auf brutalste Weise. Aber es gibt aber auch immer wieder so andere Vorstöße. Es gab zum Beispiel jetzt diese Regelung, dass Frauen nicht mehr nicht mehr baden dürfen in Badeanzügen zum Beispiel, so, dass man jetzt so Burkini tragen muss an der Küste. An der Küste wurde gebadet früher. Naja, oder wurde auch im Sommer so. Da gab es zum Beispiel so einen Vorstoß. Dann gab es den Versuch, ein Alkoholverkaufsverbot zu machen. Und es sind vor allem Christen, die Alkohol verkaufen. Das ist ihre Lebensgrundlage so. Ich meine, in Jesiden haben in Irak zum Beispiel, da kennt man auch eine lange Geschichte, auch Jesiden im Irak zum Beispiel, weil die Alkoholverkäufer waren, von Anschlägen und so weiter von Islamisten. Aber dieser, ich meine, das ist ihre Lebensgrundlage. Alkohol trinken nicht nur Christen, aber also würden viele Teile der Gesellschaft getrunken. Und dann gab es aber da sehr große Proteste, dann wurde es wieder zurückgenommen. Also es gibt so verschiedenste Dinge, die wie so gleichzeitig passieren. Also diese krasse Gewalteskalation, aber gleichzeitig der Versuch, das immer mehr zu islamisieren. Ja.
Sie haben bereits über den syrischen Bürgerkrieg ein Buch geschrieben, ein weiteres über den Genozid an den Jesiden 2014. Sie gehen mit Ihren Recherchen auch immer an die Schauplätze der Gräueltaten. Sie wollen die Dinge mit eigenen Augen sehen. Im Dezember haben Sie eines der berüchtigten Foltergefängnisse in Damaskus besucht, dessen Insassen ja mit dem Sturz von Assad freikamen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja. Also das war absurd, weil wir sind mit dem Freund von meinem Cousin gefahren und der wohnte in der Nähe, so 20 Minuten entfernt, und das war eine Straße, die der nie fahren konnte. Also man ist dort, man wusste, dass es da war, und man ist da aus Angst nicht lang gefahren. Und weil man auch an den Checkpoints, es gab sehr viele Checkpoints dort, man war immer der Willkür dieser Menschen, dieser Soldaten, die dann den Sicherheitskräften, die da diesen Checkpoints standen, immer ausgesetzt. Die konnten eigentlich alles mit einem machen, so. Also, und deswegen hat man diese Strecke so vermieden, irgendwie zu fahren. Und wir sind dann hin und es gab diese Checkpoints halt nicht mehr und es war aber auch nichts mehr. Also es war niemand da irgendwie. Also man konnte da einfach reinspazieren. Niemand hat das irgendwie bewacht. Da waren so Leute unterwegs, die haben irgendwie auch Sachen rausgetragen, also man hat halt alles, jedes Kabel irgendwie, die Leute sind sehr, sehr arm, man hat halt weiter geplündert, also in diesem Foltergefängnis wurde noch so geplündert. Genau, dann haben wir da jemand getroffen, der da auch deswegen unterwegs war der hat uns halt ein bisschen durchgeführt, was er so konnte sich so ein Teil irgendwie so aus, aber ein Teil auch nicht, also was er halt so überirdisch jetzt irgendwie, nachdem es gestürzt wurde, das Regime irgendwie so erkundet hat dort. Genau, und dann sind wir da durch dieses Gefängnis gelaufen. Es war krass, weil man hat überall noch, in den Zellen waren halt noch die Kleidung von den Gefangenen. Es waren noch die Tomaten, die bei der letzten Lebensmittelzuteilung irgendwie verteilt wurden, diese Tomaten überall rum. Es roch, also es war ein Gestank, muss man sagen. Also nach, die Menschen hatten ja keine Möglichkeit, sich irgendwie zu waschen oder irgendwie. Ja, also die, das sind unvorstellbare Zustände, die man erahnen kann. Das waren überfüllte Zellen, die total dunkel waren. Unterirdisch auch. Wir sind aber teilweise nicht runtergekommen, weil es keinen Strom mehr gab. Und man hat, ja, man hat Isolationszellen auch zum Beispiel. Man hat einen Raum gehabt. Da sind wir auch drin gewesen. So genau weiß man ja alles nicht so. Da war irgendwie sehr viel Säure auf dem Boden. Also irgendwie hieß es, die haben das benutzt, um die Leichen irgendwie aufzulösen. Also wurde so, ich weiß ja nicht, ob das jetzt verifiziert ist. Ich habe das versucht, irgendwie rauszufinden. Aber da ist auf jeden Fall, war alles voller Säure. Genau, es hat auch, ja, es war sehr, sehr bedrückend. Gleichzeitig, was ich noch auch sehr bedrückend fand, war diese Löcher, die man überall gegraben hat, nachdem es befreit wurde, weil es sind Gefangene, es sind, die Aufnahmen sind ja auch irgendwie vielleicht bekannt, wo dann diese Menschen, die halt auch teilweise jahrelang kein Tageslicht mehr gesehen haben und manche konnten auch nicht mehr richtig laufen und so weiter, da raus sind. Und die Angehörigen sind auch zu diesem Gefängnis damals dann gestürmt, um halt ihren Angehörigen irgendwie so entgegenzugehen. Und es kamen aber halt nicht so viele Leute raus. Und man dachte so, wo sind diese ganzen Menschen? Und man hat gegraben, weil man dann die Gerüchte irgendwie umging, dass irgendwie noch unterirdische Zellen irgendwo sein müssen. Weil es muss doch noch viel mehr Gefangene geben. Aber es gab einfach nicht so viele, die überlebt haben am Ende. Und man hat überall halt diese Löcher gesehen, irgendwie auf dem Boden, wo dann noch gegraben wurde nach diesen unterirdischen Zellen. Das fand ich sehr bedrückend. Eine Hoffnung, dass man halt irgendwie noch findet. Aber ja, hat man nicht. Ja, und was ich noch beängstigend fand, oder nicht beängstigend, aber besorgniserregend, war, dass man überall auf dem Boden die Dokumente gesehen hat. Also eigentlich Beweismaterial, also von Lebensmittelzuteilungen, aber auch Haftbefehle in verschiedenen Räumen. Also einerseits zum Beispiel bei der Küche war das alles, was halt Lebensmittelzuteilung ist, lag teilweise im Wasser. Also dann in den Wärtergebäude, wo diese Gefängniswärter untergebracht waren, dort, es war einfach alles übersät mit Dokumenten, mit Führerschein von Inhaftierten, mit allen möglichen. Also man konnte sich durchwühlen. Die Leute haben sich auch durchgewühlt in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Aber es ist auch Beweismaterial sehr viel. Also es wurde ja alles, alle Verbrechen wurden ja sehr akribisch dokumentiert von den im Regime selbst. Und es ist auch, weil die gegenseitig sich nicht misstraut haben in diesem Regime. Also es gibt dann Geheimdienste, die sich gegenseitig auch beschattet haben und so weiter. Und diese Fotos, die ja sehr bekannt wurden von Caesar, die ja diese zu Tode gefolterten und ermordeten Gefangenen aus diesen Gefängnissen gezeigt haben, sind ja im Auftrag des Regimes auch entstanden. Weil das Regime hat sich, also jede Stelle hat halt auch selbst diese Gräueltaten dokumentiert, um sich der nächsten Stelle gegenüber so abzusichern.
Sie schreiben in Ihrem Buch, beschreiben das als akribische Bürokratie der Grausamkeit. Denken Sie, dass Bashar al-Assad jemals für all diese Gräuel, die er zu verantworten hat, zur Rechenschaft gezogen werden wird? Er lebt ja inzwischen mit seiner Familie in Russland.
Ja, ich glaube, solange er in Russland ist, nicht. Also, aber die Frage ist auch, also generell auch, ob es, also genau, was ich damit auch sagen wollte, mit diesen ganzen Dokumenten, die auch im Boden waren, die Frage ist halt auch, und es ist, wie sehr die neuen Herrscher oder dieses neue Regime an einer Aufarbeitung interessiert ist. Also bis jetzt konnte man halt beobachten, dass wenn man sunnitisch war und Teil des Regimes und sich dann zu den sozusagen den neuen Machthabern so loyal gezeigt hat, dass man durchaus einfach an Karrieren anknüpfen konnte und so weiter. Und wenn man aber zu einer Minderheit gehörte, dann nicht. Aber das ist, und dass sie aber auch nicht so viel Interesse haben an einer Aufarbeitung. Weil ich meine, es sind Islamisten, die haben nicht so eine Vorstellung von Recht, wie wir das haben vielleicht. Die sich da irgendwie so einen Prozess vorstellen irgendwie oder Den Haag oder was weiß ich, ja.
Also das, was Sie skizziert haben, wie es jetzt in Syrien aussieht, haben wir, glaube ich, einen sehr anschaulichen Eindruck bekommen. Es ist weiterhin ein Pulverfass. Die Islamisierung greift um sich. Was ist Ihre Prognose? Wie wird es weitergehen in Syrien? Gibt es da überhaupt eine Chance auf eine gute Zukunft? Was bräuchte es da vielleicht am dringlichsten?
Also ich bin sehr, sehr schlecht in Prognosen, weil alles, was ich immer dachte, das passiert, ist nicht eingetreten. Ich dachte irgendwie 2011, dass das Regime, wenn die Proteste so breit getragen sind, dass es innerhalb ein paar Wochen, Monate stürzen wird. Dann habe ich nicht gedacht, dass es 2024 stürzt, weil es wurde ja schon wieder, Assad wurde in die Arabische Liga wieder aufgenommen und so weiter und so fort. Also ich dachte, jetzt wird man halt irgendwie, das kommt eine Normalisierung und das war's. Und dann wird sein Sohn an die Macht kommen irgendwann. Dann ist er gestürzt worden. Es ist auch ein bisschen schwer, also weil ich hoffe auch, dass es wieder möglich ist, da irgendwie zu berichten aus Syrien und dass es wieder mehr Berichte gibt, dass sich JournalistInnen frei bewegen können und so weiter. Ich hoffe, also ich habe wirklich von allen Bevölkerungsgruppen Menschen kennengelernt, mit denen man einen demokratischen Staat aufbauen könnte, die die irgendwie an humanistische Werte glauben, die irgendwie Freiheit oder Demokratie sich wünschen und so weiter. Das Problem ist, dass diese ganzen Menschen, diese tollen Menschen, die es gibt, halt nicht an der Macht sind, leider. Ich hoffe, dass die Minderheiten irgendwie, also dass man aus dem, weil die Massaker an der Küste waren eigentlich schon abzusehen und auch die an den Drusen waren abzusehen. Ich hoffe, dass man daraus Schlüsse zieht und sich überlegt, wie man halt die Minderheiten in Zukunft schützen kann. Ich hoffe, dass man auch vielleicht aus den Fehlern lernt. Also so ein Fehler war ja auch, ich meine, man hat ja lange auch an einem Assad-Regime festgehalten, wie man oft an solchen Regimen festhält, weil man davon ausgeht, die bringen Stabilität, die halten irgendwie das Land zusammen. So. Da Syrien ist zwar nicht frei und nicht demokratisch, aber ist halt stabil. Und man sieht halt, dass diese vermeintliche Stabilität halt in diesem Desaster endet. Also das war auch unter Saddam Hussein so. Also, dass man das irgendwie als Stabilität ansieht und dann kommt das Desaster dadurch. Ja, und ich hoffe, dass man aus diesem Fehler lernt und überlegt, also dass man jetzt nicht den nächsten Akteur legitimiert, nur weil er de facto an der Macht ist. Ich denke, das ist was auch viel von vor allem den Minderheiten gefordert wird, ist, dass man nach dieser krass zentralistischen Diktatur jetzt in Richtung Föderalismus geht, dass man autonome Gebiete womöglich hat. Also es ist ja de facto schon so. Warum muss Syrien wieder unter zentralistische Herrschaft gehen? Das leuchtet mir nicht ein, wofür das gut sein soll. Genau, also ich glaube, dass man halt wie so aus den Fehlern lernt und dass man halt nicht nur nach Damaskus schaut, sondern auch in die anderen Ecken und Enden des Landes.
Vielen Dank, Frau Ottmann, für das Gespräch.
Ja, danke.
Karin Wollschläger im Gespräch mit Ronja Ottmann hierbei mit Herz und Haltung. Den Link zum vor wenigen Wochen bei Rowohlt erschienenen Buch Rückkehr nach Syrien, eine Reise durch ein ungewisses Land von Ronja Ottmann, den findet ihr natürlich in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Folge. Die gegenwärtige Situation in Syrien, ein Jahr nach dem Sturz Assads, nimmt auch eine Veranstaltungsreihe näher in den Blick, zu der die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen, die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung und das Zentrum für internationale Politik der TU Dresden gemeinsam einladen. Zum Auftakt sind der aus Syrien stammende Jurist Dr. Nazif Naim und die Nahost-Expertin Romina Elbracht zu Gast. Sie ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Ausland beim kirchlichen Hilfswerk Missio Aachen, das sich im Land engagiert. Das Ganze findet statt am 20. November um 19.30 Uhr im Dresdner Haus der Kathedrale. Mehr Infos dazu und zur Arbeit von Missio in der Region findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt schon dick im Kalender markieren könnt ihr euch bei Interesse außerdem den 15. und den 19. Januar 2026, wenn die Veranstaltungsreihe zu Syrien dann im neuen Jahr weitergeht. Wenn ihr das Thema unserer heutigen Episode wichtig fandet und keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in einem Podcast-Player eurer Wahl. Und genauso freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, um die Themen und die Gäste unseres kleinen Podcasts noch bekannter zu machen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.